Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wann sind Sie das letzte Mal so richtig in Staunen geraten? Vielleicht über den Sonnenuntergang, ein Naturwunder oder ein Bauwerk, eine Pflanze, vielleicht einen anderen Menschen, den Ehepartner oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Wann hat Sie das letzte Mal etwas so richtig fasziniert? Im Predigttext für den heutigen Gottesdienst, da ist auch jemand fasziniert. Ich lese uns Gottes Wort aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der in seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld um die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns an diesem Morgen. Mach du uns jetzt bitte still und sprich du. Amen. Micha ist fasziniert über den Gott Israels. Wer ist ein Gott wie du? Er staunt über ihn und er kann nicht anders. Er betet ihn an. Wie kommt er dazu? Gottes Gnade lässt Michas Herz höher schlagen. Gott gefällt es, gnädig zu sein. In drei Schritten möchte ich ihm mit Ihnen diesem nachspüren. Ein erster Schritt. Gott hält nicht ewig an seinem Zorn fest. Mit unserem Predigttext, da endet das Micha-Buch. Die Verse sind so etwas wie ein Schlussakkord. Allerdings ein überraschender Schlussakkord. Nicht in Moll gehalten, sondern in Dur. Über weite Teile prägt eine traurige Melodie das, was Micha im Auftrag Gottes sagen muss, seinem Volk sagen muss. Gott bestraft sein Volk. Gott schaut nicht länger der Untreue der Israeliten zu. Er zieht seine schützende Hand von ihnen ab. Liefert die Israeliten ihren Feinden aus. Das Land wird zerstört. Leid, Vertreibung, Zerstörung sind die schrecklichen Folgen, Tod. Diese traurige Melodie in Moll durchzieht weite Teile des Micha-Buchs. All das wirkt Gott in seinem Zorn. Doch was steckt dahinter, wenn Gott zürnt? Wenn wir jemanden fragen, warum bist du zornig, warum zürnst du, dann meinen wir in der Regel damit, warum bist du so wütend, warum bist du so aggressiv. Zorn hat für uns mit Gefühlen zu tun, mit Emotionen, mit Erregung. Übertragen fragen dann viele, kann Gott auch der Kragen platzen? Schauen wir in der Bibel nach, dann stellen wir fest, dass Zorn etwas ganz anderes, dort etwas ganz anderes meint. Zorn umschreibt in der Bibel das, was wir von einer Gerichtsverhandlung kennen. Wenn Gott zürnt, dann bedeutet das, Gott hält Gericht. Gott setzt sich auf den Richterstuhl und verhandelt die Taten von uns Menschen, die Taten seines Volkes. Er schaut nicht zu, wie das Recht mit Füßen getreten wird. Und so fordert er Rechenschaft. Mit seinem Urteil setzt Gott allem Unrecht ein Ende, verhindert, dass das Böse siegt, dass der Böse siegt. Darum muss das Gericht sein. Dieses Gericht ist jetzt aber nicht nur auf das Volk Israel begrenzt. Vor Gottes Gericht müssen einmal alle Menschen erscheinen. Kein Mensch ist davon ausgenommen. Dann wird Gott uns mit unserem Leben konfrontieren. Dann wird klar werden, was unser Leben ausmachte, wie wir es mit ihm, unserem Schöpfer, gehalten haben. wofür ich gelebt habe. Gott wird beim Namen nennen, wo ich an ihm und anderen Menschen schuldig geworden bin. Gott spricht dann aber auch an, was andere mir angetan haben. Er berücksichtigt die Zusammenhänge, in die wir hineingestellt waren, klärt, wo wir heute nicht die Wahrheit ans Licht bringen konnten oder nicht die Wahrheit ans Licht bringen wollten, wo sich der Stärkere gegen den Schwächeren durchsetzte. Kein Leid, das Menschen zugefügt wurde, keine Ungerechtigkeit, die er nicht an den Tag bringen und überwinden wird. Er wird wieder gut machen, wo wir Menschen aneinander schuldig geworden sind. Gottes Gericht dient, wie jede menschliche Gerichtsverhandlung auch, Recht und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Darum geht es, wenn die Bibel vom Zorn Gottes spricht. Nur kann ich vor Gottes Gerichtsverfahren bestehen, erhalte ich, Markus Steinhilber, so wie ich gelebt habe, einmal von Gott das Urteil unschuldig? Anders gefragt, bin ich besser als die Menschen zur Zeit Michas? Auch meine Schuld ist ein Fall für Gottes Gericht. Umso wichtiger ist es, dass wir genau hinhören, was Micha hier sagt. Gott hält nicht ewig an seinem Zorn fest. Gottes Gericht ist nicht sein letztes Wort. Nicht für die, die heute mit ihrer Schuld zu Gott kommen. Und genau das macht Micha. Er bringt seine Sünde Gott. Wenige Verse vor unserem Predigttext, da lesen wir, da bekennt Micha, das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen ans Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Ohne seinen Namen zu nennen, spricht Micha hier von Jesus Christus. Auf verborgene Weise kündigt er den Retter an, den, der in unserem Gerichtsverfahren vor Gott an unsere Seite tritt, den, der sich für uns einsetzt, der uns in die Freiheit führt. Ich weiß nicht, wie gut Sie schon mit unserem Gebäude hier vertraut sind, ob Ihnen das Mosaik noch auffällt, das draußen im Treppenbereich hängt. Das Glasmosaik mit dem Leitspruch unserer Schwesternschaft, dem Satz aus 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung, Heiligkeit und zur Erlösung. Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. Jesus Christus erfüllt, was Micha ankündigte. Der Gottessohn führt an unserer Stelle das Gerichtsverfahren. Am Kreuz, da trifft ihn unser Urteil und wir kommen frei. Er stirbt, damit Sie und ich leben. Mich erstaunt, wie Gott unser Gerichtsverfahren führt. Staunen Sie mit? Geht das, wenn ich vor Gott für mein Leben Rechenschaft legen muss, wenn Gott mich für mein Leben zur Rechenschaft zieht? Ja, denn Gott richtet mit Gerechtigkeit, damit die Gerechtigkeit siegt. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen wahren Frieden. Ja, denn Gott gefällt es, gnädig zu sein. Und so kann ich im Vertrauen auf Jesus Christus vor Gott, meinen Richter, zu meinem Leben stehen. Denn Jesus verspricht, meine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Du gehörst zu mir. Vertrau mir und du hast Frieden mit deinem Schöpfer, dem Vater im Himmel. Er wird dich freisprechen, wenn du einmal vor ihm, deinem Richter, stehst. Dafür verbürge ich mich. Ein zweites, warum Micha von Gott und seiner Gnade fasziniert ist. Gott wirft alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Schuld unter die Füße treten. und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Als die holländische Evangelistin Corrie ten Boom diesen Text einmal vorlas, diesen Vers, da ergänzte sie: Und am Ufer des Meeres, da steht ein Schild: Hier ist Angeln verboten. Solches Angeln, glaube ich, ist ein weit verbreitetes Hobby. Wir tun uns oft schwer, am Vergebungsmeer Gottes nicht zu angeln und das ruhen zu lassen, was er vergeben hat. Ob das daran liegt, dass es uns so schwer fällt, anderen zu vergeben, oder daran, dass ich meine eigenen zwischenmenschlichen Erfahrungen mit der Vergebung auf Gott übertrage. Der Volksmund, Sie kennen den Spruch wahrscheinlich, lehrt ja, vergeben heißt vergessen. Wenn ich jemanden um Vergebung bitte und er mir vergibt, dann soll er vergessen, dann muss er vergessen. Dann muss das, was zwischen uns vorgefallen ist, in einem großen schwarzen Loch verschwinden. Doch stimmt das? Geht das? Heißt vergeben wirklich vergessen? So einfach ist das ja nicht. Vergibt mir jemand, dann löst sich das, was passiert ist, nicht einfach in Luft auf und verschwindet aus unserer gemeinsamen Geschichte. Es gibt keine Rückgängig-Machen-Taste wie beim Schreibprogramm. Und auch umgekehrt, wenn ich jemandem vergeben habe, ist das nicht unbedingt und automatisch aus meinem Gedächtnis verschwunden. Es ist passiert und spukt unter Umständen weiterhin in meinem Kopf herum. Es ist und bleibt Teil unserer Geschichte, unserer Beziehung. Wir Menschen haben keine Reset-Taste. Vergebung ist darum nicht gleich vergessen. Vergebe ich jemandem, dann signalisiere ich ihm: Du, das, was da geschehen ist, was zwischen uns passiert ist, das hat für mich ab jetzt eine andere Bedeutung. Es bekommt für unser Miteinander eine neue Wertigkeit. Es trennt uns nicht mehr. Es zerstört nicht länger unsere Beziehung. Wer vergibt, der eröffnet dem Miteinander eine Zukunft. Trotz allem, was war, wir lernen mit dem, was vorgefallen ist, umzugehen und damit gemeinsam zu leben. Was uns Menschen überfordert, das trifft jetzt aber auf Gott zu. Gott ist anders als wir Menschen. Bei Gott, da ist Vergeben gleich vergessen. Seine Vergebung reicht weiter, als sie jemals unter Menschen reichen könnte. Das, was Gott vergeben hat, das ist wirklich vergessen. Das ist aus der Welt geschafft. Und das holt er nie wieder hervor. Am Kreuz, da schafft Jesus ein für alle Mal unsere Schuld aus der Welt. Jesus starb und vernichtet dadurch unsere Sünde. Darum gilt, was wir ihm bekannt haben, das ist ein für alle Mal in die Tiefen des Meeres versenkt. Und das fischt er auch nicht wieder heraus und taucht es vor Gott, vor Gottes Gericht als Teil unserer Lebensgeschichte wieder auf. Dann ergreift Jesus für uns das Wort und spricht: Vater, lass sein um meinetwillen. Das ist erledigt. Dafür bin ich am Kreuz gestorben. Dasselbe gilt für unbewusste und darum unbekannte Schuld. Auch sie wird er unter die Füße treten und sie in die Tiefen des Meeres werfen. Deshalb können wir das Angeln sein lassen. Keiner muss mehr in alten Geschichten herumstochern, die er Jesus gebracht hat. Was vergeben ist, das ist vor Gott erledigt. Denn Gott liebt es, gnädig zu sein. Und ein letzter Aspekt, in dem sich Gottes Gnade zeigt: Gott ist treu. Der lebendige Gott hält uns die Treue. Das Wort, das unsere Luther-Übersetzung mit Schuld wiedergibt, bezeichnet wörtlich den Treuebruch. Wörtlich übersetzt lautet der erste Satz unseres Predigttextes: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und über den Treuebruch hinwegschreitet? Das Kernproblem unserer Beziehung zu Gott ist, dass wir ihm nicht treu sind, ihm nicht treu sein können. Sünde ist ihrem Wesen nach Treuebruch an Gott. An dieser Stelle, da haperte es schon zur Zeit Michas. Die Menschen waren Gott untreu. Sie setzten viel lieber auf andere Götter, auf Menschen und Mächte. Von ihnen versprachen sie sich Hilfe, Schutz und Erfüllung. Und so traten Götzen an die Stelle des lebendigen Gottes. Denn woran du dein Herz hängst, worauf du dich im Letzten verlässt, das ist dein Gott. So erinnert uns Martin Luther in der Auslegung des ersten Gebotes. All die moralischen und sozialen Sünden sind nur eine Folge unserer Untreue, unserer Treulosigkeit gegenüber Gott. Umso mehr überrascht der Schluss unseres Prophetenwortes. Du Herr wirst Jakob, gemeint ist das Volk Israel, du Herr wirst Jakob die Treue halten. Der menschlichen Untreue stellt der Prophet die Treue Gottes gegenüber. Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Das entdecken wir immer wieder in der Bibel, zum Beispiel im 2. Timotheusbrief. Dort im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus einen oder den, wie ich finde, interessantesten, überraschendsten Satz in der ganzen Bibel. Zu Anfang des 2. Kapitels, da ermuntert der Apostel seinen Mitarbeiter Timotheus und die Gemeinde in Ephesus zur Treue. Der Hintergrund: die Christen in Ephesus werden verfolgt und angefeindet. Sie erleiden Schweres. Das, was sie um Jesu Willen mitmachen müssen, ist kaum auszuhalten. Und so besteht die Gefahr, dass sie Jesus abschwören, um ihr Leben zu retten. Paulus ermutigt sie, bleibt bei Jesus, vertraut ihm. Darauf kommt es an. Und dann schreibt er: denn das ist gewisslich wahr, sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er auch uns verleugnen. Diese Warnung, Jesus nicht zu verleugnen, übernimmt Paulus mehr oder weniger wörtlich von Jesus. Denn Jesus selbst warnte seine Jünger: wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Paulus zitiert diese Warnung, die Jesus aussprach. Sie soll die bedrängten Christen wachrütteln und ihnen zeigen, worum es geht. Doch dann fährt der Apostel fort: sind wir untreu, so bleibt er, Jesus Christus, doch treu. Denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Was für eine überraschende Wende. Was im Letzten zählt, worauf es im Letzten ankommt, ist nicht, ob wir Jesus treu sind. Das Entscheidende ist, dass unser Herr uns treu ist. Jesu Treue ist größer als unsere Untreue. Jesus bleibt nicht bei unserem Versagen stehen. Jesus gibt uns die Möglichkeit umzukehren. Er lädt uns ein, neu anzufangen. Als Paulus diese Zeilen schrieb, da stand ihm vermutlich Petrus vor Augen, wie Jesus mit Petrus umging, als der ihn verleugnet hatte. 3 Jahre waren Jesus und Petrus gemeinsam unterwegs. Petrus liebte seinem Herrn und er vertraute ihm. Er nahm sich fest vor, ihm treu zu bleiben, egal was es kostete. Doch dann kam diese Nacht, dieser eine Moment, und er versagte. Petrus wurde untreu. Er schwor Jesus ab, gleich 3-mal. Wenn sich Jesus jetzt an das hielt, was er seinen Jüngern angekündigt hatte, dann war Schluss. aus und vorbei. Denn wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Doch Jesus, er setzt keinen Schlusspunkt. Er jagt seinen Jünger nicht in die Wüste. Für untreue Menschen, auch für untreue Christen, hing er am Kreuz. Bei ihm bekommt jeder eine neue Chance. In seiner Treue hält Jesus uns aus. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Es ist schmerzhaft, und doch muss ich mir eingestehen, meine Treue ist begrenzt. Ich werde immer wieder schwach im Glauben, setze mein Vertrauen nicht auf Gott, sondern auf anderes. Doch Jesus hält uns die Treue und ermöglicht einen Neuanfang, was auch war, worin wir uns auch verheddert haben. Jesus steht mit offenen Armen da, er sehnt sich danach, uns in die Arme zu schließen, mit uns neu zu beginnen, jetzt in diesem Gottesdienst und auch in Zukunft. Gott gefällt es, gnädig zu sein. An seinem Zorn hält er nicht ewig fest. Ja, er ist der Richter, unser Richter. Sein Gericht stellt Gerechtigkeit wieder her. Doch um Jesu Willen spricht er uns frei und eröffnet uns Gemeinschaft mit dem Vater über alle Schuld hinweg. Sünde, die wir ihm bekannt haben, vergibt er und wirft sie in die Meerestiefe. Dort ist Angeln verboten. Wir sollen befreit leben. In seiner Treue ruft er uns zu sich. Komm zu mir. Vertrau dich mir an. Gottes Gnade. Sie lässt uns immer wieder staunen. Ihn, den Gott der Gnade, beten wir an. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.